Ja, auch von mir nochmal herzliches Willkommen zur Gemeinschaftsstunde. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Satz: Jesus verändert die Welt. Mit Fragezeichen und Ausrufezeichen. Mal schauen, was am Ende von diesen beiden Satzzeichen dann übrig bleiben wird. Und ich will euch ein kleines bisschen sagen, wie ich auf dieses Thema, auf diese Überschrift gekommen bin. Das beginnt mit der Frage, die man als Christ vielleicht schon mal gehört hat, so ungefähr: das Christentum existiert nun schon seit ungefähr 2000 Jahren. Die Menschheit hat sich in den vergangenen 2000 Jahren nicht nennenswert gebessert in ihrem grundlegenden Verhalten. Was also hat das Christentum denn erreicht in 2000 Jahren Geschichte? Ja, so wird das manchmal als eine, wie ich finde, relativ plumpe Kritik am Christentum vorgebracht. Wobei ich an der grundsätzlichen Feststellung gar nicht rütteln möchte. Also, dass die Menschen heute in ihrem Wesen genauso sind wie vor 2000 Jahren, dem würde ich zustimmen wollen. Ja? Die Lebensumstände haben sich geändert, bin ich jetzt auch nicht böse drum. Aber das Wesen der Menschen, wenn man da mal so reinguckt in historische Berichte, zum Beispiel eben in die Evangelien, die natürlich auch sehr viel menschliches Verhalten widerspiegeln, natürlich auch sehr viel vom Wesen Gottes uns berichten, aber natürlich auch in den Geschichten immer wieder sehr viel menschliches Verhalten zeigen, wo man sagt, ja, das ist nicht grundlegend anders, als die Menschen heute sich verhalten. Also die Menschen haben sich nicht grundlegend geändert, etwa besser geworden in ihrem Wesen, was auch immer das bedeuten möchte. Trotzdem ist diese Frage, was das Christentum denn erreicht hat, eigentlich gar nicht entscheidend. Die entscheidende Frage ist nicht, was sich durch das Christentum in 2000 Jahren Geschichte hier in dieser Welt verändert hat. Die entscheidende Frage ist, was sich durch Christus in dieser Welt verändert hat. Und deswegen also, etwas kürzer zusammengefasst als Überschrift: Jesus verändert die Welt, oder etwas länger ausformuliert als Frage: Was hat sich durch das Kommen von Jesus auf dieser Welt denn verändert? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Und ich möchte nicht ins Blaue hinein über diese Frage reden, sondern auf Grundlage eines Bibeltextes habe dazu den Anfang des Johannesevangeliums. Johannes, bevor er seinem Evangelium beginnt, die Geschehnisse rund um Jesus und die Reden von Jesus aufzuschreiben, kein anderer Evangelist hat so viel wörtliche Rede, glaube ich, wie Johannes. Das ist eine Besonderheit im Johannesevangelium, ganz viel wörtliche Rede von Jesus, die er wiedergibt. Bevor aber Johannes anfängt, die Geschehnisse rund um Jesus aufzuschreiben, quasi sozusagen die Eröffnungspassage seines Evangeliums, die soll es sein. Und ich lese uns also aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Soweit dieser Bibeltext. Und ich möchte in drei Schritten vorgehen. Jeder Schritt gekennzeichnet durch eine Frage. Die erste Frage wird sein, was sagt dieser Text über Jesus aus? Dann wird die zweite Frage sein, was sagt dieser Text aus über die Welt, in die Jesus kommt? Und schließlich die dritte Frage, auf die es hinausläuft, was hat sich nun durch Jesus in dieser Welt verändert? Aber zunächst einmal, was sagt dieser Text über Jesus aus? Nun, wenn man hier in diesen Text hineinschaut, da stellt man fest, dass von vornherein Jesus gar nicht namentlich erwähnt ist. Erst im vorletzten Vers taucht der Name Jesus Christus auf. Von vornherein ist so ein bisschen schleierhaft vom Wort die Rede. Man weiß von vornherein nicht so ganz genau, was Johannes mit diesem Wort meint, von dem er hier schreibt. Wenn es heißt, im Anfang war das Wort. Im Griechischen steht dort der Begriff Logos. Dann ist das so, wenn man in übersetzt, zum Beispiel vom Griechischen ins Deutsche, was ich nicht kann. Es gibt Leute, die können das. Da gibt es aber selten zwei Wörter, zwei Begriffe in den beiden Sprachen, die wirklich den gleichen Bedeutungsumfang haben. Ja, im Deutschen, der Begriff Wort hat eine gewisse Breite an Bedeutungen. Also im einfachsten Fall ist jede sinnvolle, irgendwie aussprechbare Aneinanderreihung von Buchstaben ein Wort. Egal, ob das jetzt ein bedeutendes, ein gewichtiges oder ein simples Füllwort ist. Darüber hinaus bezeichnet man mit einem Wort aber auch schon irgendwie eine sinnhafte Aussage. Ne? Wenn man jemand sagt, jemand hat ein weises Wort gesprochen, dann meint man nicht das einzelne Wort, sondern eine Aussage. Oder vielleicht auch, wenn wir von den Worten Jesu am Kreuz sprechen, na, dann meinen wir ja nicht die einzelnen Wörter, die er dort gesagt hat, sondern die Aussagen, die er dort getätigt hat. Also schon im Deutschen Wort eine gewisse Breite an Bedeutungen. Und das muss im Griechischen noch sehr viel schlimmer sein. Um das zu verdeutlichen, zitiere ich mal einen kurzen Ausschnitt aus der Wikipedia zum Eintrag Logos. Findet man dort unter anderem Folgendes. Der altgriechische Ausdruck Logos hat ein außerordentlich weites Bedeutungsspektrum. Er wird unspezifisch im Sinne von Wort und Rede sowie deren Gehalt, Sinn gebraucht, bezeichnet aber auch das geistige Vermögen und was dieses hervorbringt, wie Vernunft. Ferner ein allgemeineres Prinzip einer Weltvernunft oder eines Gesamtsinns der Wirklichkeit. Darüber hinaus existieren je nach Kontext noch spezifischere Verwendungen, beispielsweise als Definition, Argument, Rechnung oder Lehrsatz. Das Lexem Log findet sich auch im Namen der philosophisch-mathematischen Disziplin der Logik, in der Endung Logie zur Bezeichnung von Wissenschaften, zum Beispiel Kosmologie, und in zahlreichen Fremdwörtern, zum Beispiel Analogie. So, keine Angst, ich frage das am Ende nicht wieder ab. Wollte damit nur verdeutlichen, dass dieser Begriff Logos, der hier im griechischen Original steht, ein außerordentlich weites Feld an Bedeutungen haben kann. Letztendlich geht es mir darum, ich möchte mich gar nicht zu sehr an diesem Begriff Wort festhalten. Wie gesagt, es kann für sehr vieles stehen. Vielleicht war es Absicht von Johannes, dass er hier von vornherein ein Wort verwendet, was erstmal ja auch einen gewissen Interpretationsspielraum bietet, wenn er vom Logos schreibt. In jedem Fall vermeidet es Johannes von vornherein, den Namen Jesus Christus zu verwenden. Warum? Gut, das konnte ich ihn jetzt nicht mehr persönlich fragen. Aber vielleicht liegt es ja daran, wenn wir den Namen Jesus Christus hören, dann haben wir sozusagen vor unserem geistigen Auge die Vorstellung des Menschen Jesus, so wie er 30 bis 40 Jahre auf dieser Erde gelebt hat. Johannes geht es hier aber sehr viel mehr. Johannes geht es, ich möchte es mal bezeichnen, um den ewigen Jesus, ne, der von Anbeginn der Zeit da war, nicht als Mensch sichtbar auf der Erde, durch die Zeiten hindurch, diese kurze, weltgeschichtlich kurze Episode, als Jesus auf der Welt lebte, sichtbar als Mensch, bis heute, wo er eben nicht mehr sichtbar, trotzdem gegenwärtig ist. Vielleicht ging es Johannes ja darum, dass wir nicht von vornherein zu sehr auf dieses menschliche Bild von Jesus festgelegt sind, sondern erstmal ja, unvoreingenommener herangehen und auf das achten, was Johannes hier schreibt. So nach und nach wird es in diesen Versen deutlich, worum es geht. Am Anfang ist noch die Rede das Wort. Es heißt es dann, ne? Dasselbe war im Anfang bei Gott und so weiter. Irgendwann kommt der Wechsel. Irgendwann heißt es dann plötzlich, ab Vers 10, er. Heißt es plötzlich, er war in der Welt. Und da blickt er so das erste Mal durch, dass gar nicht mehr dieses sozusagen vom Wort her sächliche Wort, von der Grammatik her sächliche Wort gemeint ist, sondern eine Person. Dann wird das deutlicher, wenn es in Vers 14 heißt, das Wort ward Fleisch, und schließlich im vorletzten Vers taucht der Name Jesus Christus auf. Alles, was Johannes hier über das Wort schreibt, sind letztendlich Bezeichnungen oder Eigenschaften von Jesus. Und alles, was wir in diesen Versen hier also über das Wort lesen, können wir als Eigenschaften Jesus zuschreiben. Und dann sind es 5 Punkte, die ich hier gefunden habe, wie Johannes in diesen Versen hier die Eigenschaften von Jesus oder vom Wort bezeichnet. Das erste, dieses Wort ist ewig. Damit geht's los. Im Anfang war das Wort. Grammatikalisch ein bisschen ungewöhnlich, man stolpert da so ein bisschen drüber, wenn es heißt im Anfang. Man würde es für gewöhnlich sagen, am Anfang war irgendetwas. Ich weiß nicht, was der Deutschlehrer machen würde, wenn man es im Aufsatz schreibt, im Anfang, das richtig wäre oder nicht. Aber das sagt für mich noch ein bisschen was anderes aus, als wenn es nur heißt, am Anfang war das Wort halt da. Wenn es heißt im Anfang, das Wort steckt im Anfang drin, gerade so, dass das Wort selber den Anfang erst bewirkt hat. Das Wort hat sozusagen den Anfang gemacht. Und wenn es hier heißt, wenn hier vom Anfang die Rede ist, dann denke ich immer auch noch an einen anderen Vers in der Bibel, wo vom Anfang die Rede ist. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Auch dort ist von einem Anfang die Rede. Und ich verstehe es so, dass beides derselbe Anfang ist, von dem hier die Rede ist. Nämlich der Anfang von allem, dass auch Johannes sich hier auf den Beginn, auf den Anbeginn sozusagen unserer Welt, auf den Anbeginn der Schöpfung bezieht, an dem das Wort schon da war. Und diese Parallelität zum Schöpfungsbericht, die setzt sich in den weiteren Versen dann auch noch so ein bisschen fort. Wenn es heißt, immer noch von dem Wort, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also dieses Wort besitzt Schöpfungskraft und es erinnert natürlich an den Schöpfungsbericht, wo Gott ja auch durch sein Wort geschaffen hat. Das heißt immer, Gott sprach, es werde Licht oder es geschehe dieses oder jenes und genau das geschah. Das Wort, das Gott spricht, das göttliche Wort hat Macht, sozusagen sich selbst auch in die Tat umzusetzen. Da muss man nicht darauf warten, bis irgendjemand sich bequemt, irgendwas zu tun. Nein, dieses Wort besitzt selber die Macht, sich in die Tat umzusetzen. Also mächtig, dieses Wort. Eine dritte Eigenschaft, dieses Wort ist eins mit Gott, eine Einheit mit Gott. Das ist Johannes offensichtlich ganz besonders wichtig, denn in den ersten beiden Versen betont er das dreimal. Er schreibt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Dreimal nacheinander wird diese Einheit von Gott und dem Wort, von dem er hier schreibt, betont. Und am Ende dieses Abschnittes schreibt er es noch einmal, dann bezieht das auf Jesus Christus, da schreibt er, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Schließt also auch diesen Abschnitt noch einmal mit der Feststellung ab, dass das Wort, sprich Jesus und Gott, der Vater, eine Einheit bilden. Und sagen wir heute vielleicht, ja natürlich, wir sind dran gewöhnt, Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass es eine Einheit ist, ist für uns vielleicht nicht ungewöhnlich, aber in der Zeit, als Johannes das geschrieben hat, war das vielleicht tatsächlich noch nicht so selbstverständlich für die Leser. Dass es eine Einheit ist, in jedem Fall betont er es hier mehrfach. Das habe ich weiter gefunden in diesen Versen. Dieses Wort ist Licht und Leben. Ich habe es mal als einen Punkt zusammengefasst. Man hätte es auch einzeln aufschreiben können. Betont Johannes oder führt Johannes hier auf, einmal in Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und zum anderen in Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Letztendlich nimmt Johannes hier Bezug auf zwei Aussagen, die Jesus selbst getätigt hat, die Johannes später in seinem Evangelium auch noch dann im Zusammenhang aufgeschrieben hat. Zwei Ich-Bin-Worte von Jesus einmal nachzulesen, Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und zum anderen, Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus hat noch mehr Ich-Bin-Worte gesagt. Wir haben am Anfang ja das Lied gesungen, wo die alle so schön zusammengetragen sind, die übrigens alle von Johannes aufgeschrieben sind. Falls beim Bibelquiz mal die Frage kommt, wo irgendein Ich-Bin-Wort steht, Johannes-Evangelium ist immer richtig. Ja, sind alle von Johannes aufgeschrieben, die Ich-Bin-Worte. Diese beiden, Licht und Leben, hat Johannes hier also dann schon einmal vorweggenommen und in seine Einleitungspassage mit aufgenommen. Ein letzter Punkt, den ich hier gefunden habe über das Wort oder über Jesus. Dieses Wort, sprich Jesus, ist Herr über diese Welt. In Vers 11 lesen wir, dass er kam in sein Eigentum. Die Welt ist sein Eigentum, er oder angedreht. Jesus ist der Herr über diese Welt. Mit diesen Eigenschaften wird uns das Wort zunächst einmal, schließlich Jesus hier von Johannes vorgestellt. Ja, und dieser Jesus also, oder dieses Wort, oder dieses Licht, wie auch immer man es nun, welche Bezeichnung aus diesen Versen man auch nehmen möchte, kommt nun in die Welt. Und da schließt sich die zweite Frage an, wie wird die Welt charakterisiert, in die Jesus kommt? Und da muss man feststellen, wenn man hier in diese Verse schaut, Johannes stellt der Welt, in die Jesus kommt, kein gutes Zeugnis aus. Es beginnt mit der Feststellung in Vers 5, wo er schlicht und einfach schreibt, das Licht scheint in der Finsternis. Jesus als das Licht kommt in die Welt wird hier beschrieben als die Finsternis. Düstere Zeiten im Volk Israel, könnte man es anders formulieren. Und vielleicht hätten die Leute im Volk Israel da noch nicht mal widersprochen. Ich meine, was war denn los im Volk Israel? Die glanzvollen Zeiten, die waren lange her. Jetzt, ich meine, politisch gesehen, ne? Man war fremdbestimmt, beherrscht durch das Römische Reich. Die politische Souveränität, die war dahin. Die großen, die glanzvollen Zeiten, so König David, ne? Der als großer Feldherr mit den ganzen Feinden Israels mal aufgeräumt hatte, der das Volk zu einer politischen Souveränität geführt hat und Frieden geschaffen hat, indem er ganz viele Völker, die das Volk Israel immer wieder bedrängt hatten, endgültig besiegt hatte. Das war lange her. Wir haben von David mehr so das Bild, vielleicht eher so das Bild vor Augen der Psalmdichter mit der Harfe. Ist auch richtig, war David auch, aber David war auch der große Feldherr, der sehr viele Kriege und Schlachten gekämpft hat. Das war ungefähr 1000 Jahre her. Ich bin historisch auch nicht gut bewandert, das ist so ein Fixpunkt, den kann man sich ganz gut merken. Die Regierungszeit von König David, ungefähr 1000 vor Christus. Na, also das waren große Zeiten. Oder dann Davids Sohn Salomo, na, der in dieser Friedenszeit, die sein Vater geschaffen hat, das Volk zu einer unglaublichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Blüte gebracht hat. Das waren die großen, die leuchtenden, die glanzvollen Zeiten des Volkes Israel. Im Vergleich dazu war die Besatzung durch die Römer vielleicht wirklich düstere Zeiten. Wenn wir dann aber mal in die Evangelien reinschauen, für Jesus war das gar kein Problem. Jesus hat daran offensichtlich keinen Anstoß genommen, dass das Volk Israel politisch nicht souverän dastand. Die Fremdbeherrschung durch die Römer hat Jesus nicht versucht, irgendwie zu ändern. Jesus wendet sich, setzt an einer ganz anderen Stelle an, in der religiösen Betrachtungsweise oder in der religiösen Dimension. Da wiederum mochte man doch nach menschlichem Ermessen sagen, lief es im Volk Israel damals gar nicht schlecht. Also ich meine, politisch war man nicht souverän, aber seine Religion, die durfte man durchaus ausüben. Ja, es gab eine starke religiöse Führerschaft. Wir lesen ja in den Evangelien immer wieder von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Manchmal tauchen da noch andere Bezeichnungen auf, die Sadduzäer. Ich kenne mich da nicht sonderlich gut aus, wer da was jetzt genau und wer es die einen von den anderen unterscheidet. Aber in jedem Fall gab es also eine starke religiöse Führerschaft im Volk. Auch der Tempel war vor gar nicht allzu langer Zeit unter König Herodes erst, generalsaniert worden, also einmal sozusagen komplett renoviert worden, auch im großen Maßstab erweitert worden, ganz prunkvoll ausgebaut worden. Also religiös, mochte man meinen, lief es eigentlich ganz gut. Aber genau dort setzt Jesus seine Kritik an. Jesus kritisiert die religiösen Führer und wirft ihnen vor, dass es in ihrer ganzen Religion viel zu sehr, oder nicht zu sehr, aber ausschließlich um sozusagen Äußerlichkeit, um die äußerliche Gesetzeserfüllung geht, aber der Kern, das Innere des Menschen gar nicht mehr beteiligt ist. So sagt er, ich habe mal zwei Aussagen Jesu aus einer Diskussion mit einem Pharisäer aus dem Lukas-Evangelium. Zum einen sagt Jesus, ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ein paar Verse später, ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Man sieht hieran, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des aktuellen Zeitgeschehens ist zwischen Menschen und Gott. Nur dass das für die Menschen vielleicht ein Problem darstellt, ist für Jesus kein Grund, Anstoß zu nehmen. Und das, wo man nach menschlichem Ermessen vielleicht sagen könnte, na, das läuft doch eigentlich ganz gut. Ja, da sagt Jesus, nein, dort ist irgendetwas faul. Und das stellt natürlich auch an unsere Zeit die Frage und an uns, wie beurteilen wir das aktuelle Zeitgeschehen? Und würde Gott zu dem gleichen Urteil kommen wie wir oder wie würde Gott unser aktuelles Zeitgeschehen beurteilen? Das sind Fragen, die ich jetzt mal sozusagen als Hausaufgabe mitgebe. Das möchte ich gar nicht vertiefen an der Stelle, aber da kann man mal drüber nachdenken, wie so die Beurteilung unserer Zeit ausfallen würde. Ich muss halt immer mal einen Schluck trinken, dass die Stimme durchhält. Das ist also die Welt, in die Jesus kommt, Finsternis. Und dann ist die Frage, ja, wie reagiert nun die Welt auf das Kommen von Jesus? Ich habe drei Aussagen hier aus diesen Versen herausgelesen, die diese Reaktion der Welt widerspiegeln. Ich fange mal an mit der Aussage in Vers 10, wo es heißt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Ah, das klingt für mich fast so ein bisschen so mittelalterlicher Sagenstoff. Ne? Der König verkleidet sich, reist inkognito durch sein Land und seine Untertanen erkennen ihren König nicht. Ne? Auch Jesus wurde nicht erkannt, nicht als der Messias erkannt. Dabei war eigentlich doch bekannt, dass der Messias irgendwann kommen würde. Ich meine, das war angekündigt, schon seit Jahrhunderten haben das Propheten vorhergesagt, dass irgendwann der Messias kommt. Gut, vielleicht war auch genau das so ein bisschen das Problem, dass das schon seit Jahrhunderten angekündigt war. Weiß nicht, wie präsent das jedem Einzelnen dann gewesen sein mag. Ne? Und die alte Vorhersagen von vor 500 Jahren oder so, weiß ich nicht, wie präsent das jedem Einzelnen noch die Erwartung des Messias war. Aber grundsätzlich war es bekannt, dass der Messias kommen wird. Und trotzdem wird Jesus nicht als der Messias erkannt. Vielleicht, weil sein Auftreten so gar nicht zu der Vorstellung des Messias passte. Na, wen hat man als Messias erwartet? Na, vielleicht jemanden wie König David, der das Volk mal wieder zu Souveränität führt. Oder vielleicht jemanden, der prunkvoll daherkommt, wie König Salomo. Jesus aber kommt als ein ganz schlichter Wanderprediger. Das war jetzt wirklich nicht das allerherausragendste Erscheinungsbild. Davon gab es vermutlich mehrere. Na, das sozusagen Lehrer auch Jünger hatten. Das ist gar nicht ungewöhnlich anscheinend. Wir lesen davon, dass auch Johannes der Täufer Jünger hatte. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen gleich. Wir lesen das im Alten Testament beim Propheten Elisa, glaube ich, taucht das auf. Da ist auch mal von den Prophetenjüngern die Rede, also dass ein Lehrer Jünger um sich herum hatte, scheint gar nicht ungewöhnlich gewesen zu sein. Es war vielleicht einfach das Erscheinungsbild von Jesus zu gewöhnlich, als dass man in ihn den Messias erkannt hätte. Und doch ist mein Vergleich von vorhin, wo ich sagte, ein bisschen wie so eine alte Sage klingt das, das passt trotzdem nicht so richtig. Denn Jesus gab sich durchaus zu erkennen. Er kam nicht inkognito. Er gab sich vielleicht nicht durch sein äußeres Erscheinungsbild zu erkennen, aber er gab sich zu erkennen durch sein Reden und durch sein Tun. Ja, zwei Verse dazu, um das zu unterstreichen. Einmal zum Stichwort durch sein Reden lesen wir Matthäus 7, Vers 22, dass das Volk feststellt, er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Klingt nur so ein bisschen negativ für die Schriftgelehrten, ne? Also er lehrte sie mit Vollmacht, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich gehe mal davon aus, dass die Schriftgelehrten auch gut predigen konnten. Ich meine, das war ihr Beruf. Gut. Nicht immer stimmen Beruf und Berufung überein, das ist in heutiger Zeit auch so. Aber trotzdem gehe ich mal davon aus, dass die Schriftgelehrten auch predigen konnten. Und trotzdem stellt das Volk fest, dass dieser Jesus mit einer Vollmacht predigt, die die Schriftgelehrten nicht haben. Ja? Also einmal durch sein Reden, das fällt den Menschen auf, dass er anders predigt. Und dann durch seine Taten. Und hier verweise ich auf die Begebenheit im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer. Selbst Johannes der Täufer war sich am Ende nicht mehr sicher, ob Jesus wirklich der Messias ist. Als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt, da kommen ihm Zweifel. Und da schickt er einige seiner Jünger, da taucht das auf, dass er Jünger hatte, da schickt er einige seiner Jünger zu Jesus und lässt fragen, bist du derjenige oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet den Jüngern des Johannes, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus tut Wunder. Das allein ist schon bemerkenswert. Ne? Also Wunder waren damals nicht häufiger als heute, so insgesamt gesehen. Ne? Jesus tut Wunder, das allein ist schon bemerkenswert. Dass Jesus von den vielen Wundern, die er getan hat, jetzt gerade diese hier aufzählt, hat noch eine besondere Bewandtnis. Ich hatte schon gesagt, in den alten Prophetien war ja angekündigt, dass der Messias irgendwann kommen wird. Und dann heißt es in diesen Ankündigungen auch, welche Wunder der Messias tun wird. Und da tauchen genau diese Sachen auf, ne? Dass Blinde wieder sehen werden, dass Lahme wieder gehen werden. Das sind alte Ankündigungen, die quasi sozusagen den Ausweis des Messias darstellen. Damit wird sich der Messias ausweisen, so ist es angekündigt. Also nicht nur, dass Jesus irgendwie auch eine Vollmacht hat, Wunder zu tun, sondern auch genau die Wunder tut, die das Markenzeichen des Messias sein sollen. Also kommt Jesus nicht inkognito, er gibt sich zu erkennen. Aber offensichtlich ist für viele Menschen dann doch das äußere Erscheinungsbild das Gewichtigere und das Handeln und Reden nicht dazu führen, dass er erkannt wird. Das ist also das Erste, die Welt erkannte ihn nicht. Dann eine zweite Aussage in Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Okay, könnte man sagen, ist im Prinzip die gleiche Aussage wie zuvor. Sie erkannten ihn nicht, sie nahmen ihn nicht auf. Ich sehe hier drin in dieser Aussage durchaus eine gewisse Steigerung. Ja? Um das deutlich zu machen, nochmal der Vergleich mit dem alten Sagenstoff, ne? Also doch der König, selbst wenn er nicht als König erkannt wurde von seinem Volk, so hätte er ja doch aufgenommen werden können, beherbergt werden können, wenn schon nicht als König, dann eben doch als ein Reisender, der ein Quartier für die Nacht braucht. Ja? Übertragen jetzt, hätte man Jesus doch auch wenn man ihn nicht als den Messias erkennt, aber wenn man doch feststellt, dass er predigt in Vollmacht, auf ihn hören können, so möchte ich das mal sozusagen interpretieren, diese Aussage, sie nahmen ihn nicht auf. Ja? Auf Jesus hören, seine Botschaft aufnehmen, wenn schon nicht als den Messias, aber eben doch als einen Prediger in Vollmacht. Vielleicht haben einige der Jünger das anfangs so gesehen. Ich weiß nicht, ob die Jünger alle von vornherein Jesus als den Messias erkannt haben oder ob sie ihn einfach von vornherein gehört haben, eben als einen Prediger, der in Vollmacht predigt. Aber trotzdem heißt es, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum also, wenn schon nicht als der Messias, aber warum wird Jesus nicht aufgenommen? Das Problem, wie vorhin, bleibt bestehen. Na, kennen wir auch aus unserer Zeit, dass einfach das äußere Erscheinungsbild, das Auftreten der Person in eine Ablehnungshaltung erzeugt, dass man sagt, also jemand, der so daherkommt, der hat mir ganz bestimmt nichts zu sagen. Auf den muss ich ganz bestimmt nichts hören. Ja? Funktioniert durch alle Zeiten hindurch, dass einfach das Auftreten Jesu, sein Erscheinungsbild, eine Ablehnungshaltung erzeugt, gegen die nichts anderes mehr ankommt. Ein anderer Punkt, warum Menschen nicht auf Jesus hören, wird uns berichtet. Lesen wir im Johannesevangelium, vielleicht auch in den anderen Evangelien, dass Menschen, die eine Weile mit Jesus unterwegs sind, irgendwann feststellen, dass das, was Jesus verkündigt, zu harte Worte sind. Dass Jesus zu viel verlangt und sich nach einiger Zeit wieder von Jesus abwenden, weil sie sagen, das, was Jesus hier verlangt, das ist einfach zu viel verlangt. Das können wir nicht hören, das wollen wir nicht hören. Und sie wenden sich wieder von Jesus ab. Auch das eine Möglichkeit, warum Jesus nicht gehört wird. Und dann noch ein anderer Punkt, wo ich mich immer frage. Jesus war ja nur oft in Diskussionen mit der religiösen Führerschaft verwickelt. Ganz oft, dass Pharisäer zu Jesus kommen und irgendwie versuchen, ihn durch geschickte Fragestellung in einen Widerspruch zu verwickeln. Am Ende sind es aber immer die Pharisäer, die nichts mehr antworten können oder nicht mehr antworten wollen. In all diesen Wortgefechten geht Jesus als der Sieger hervor. Aber trotzdem kommt es nicht so weit, dass irgendeiner von den Pharisäern, oder zumindest ist es nicht der Regelfall, dass die Pharisäer dann sagen, dann musste ja Jesus doch recht haben. Trotzdem ist die eigene Sichtweise offensichtlich wichtiger, auch wenn man sie argumentativ gegen die Aussage von Jesus nicht irgendwie verteidigen kann. Trotzdem ist die eigene Sichtweise dann doch wichtiger als das, was Jesus sagt, auch wenn man es nicht widerlegen kann. Das vielleicht so ein paar Punkte zu diesem zweiten, die seinen Namen ihn nicht auf, es wird nicht auf Jesu Botschaft gehört. Und dann eine dritte Aussage in Vers 5, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es gibt hier, was dieses Wort ergreifen angeht, zwei verschiedene Lesarten. Ich habe es immer so verstanden, ein Licht ergreifen im Sinne, es sich zunutze zu machen, so wie man im Dunkeln zur Taschenlampe greift, damals vielleicht nicht zur Taschenlampe, sondern Fackel vielleicht gegriffen hat, um den Weg zu leuchten oder irgendwas, als ein Licht ergreifen, um es zunutze zu machen. In anderen Auslegungen habe ich gehört, dass es verstanden wird, ein Licht ergreifen im Sinne, es auszulöschen. Ich stelle mir das dann bildlich vor, so wie man eine Kerzenflamme mit zwei Fingern sozusagen auslöschen kann, wenn man sich traut. Ich weiß nicht, welche Lesart näher am griechischen Originaltext ist. Letztendlich könnte man auch hier wieder sagen, ja, das ist doch die gleiche Aussage wie die beiden zuvor. Ich sehe nochmal eine Steigerung hier drin. Warum? Ja, wenn es heißt, das Licht scheint in der Finsternis, dann ist das Licht ja schon da. Ja? Dann ist die Finsternis eigentlich nicht mehr wirklich Finsternis, weil es ja schon das Licht ist ja schon da. Um das Licht nicht zu ergreifen, sich nicht zunutze zu machen, muss man es ja irgendwie aktiv wieder aussperren. Also entweder irgendwie was drüber stülpen oder im einfachsten Fall einfach die Augen zumachen. Aber es setzt irgendwie eine eigene Aktivität voraus, während nicht erkennen, nicht aufnehmen, das ist noch irgendwie so was Passives. Ne? Einfach Jesus an sich vorbeigehen lassen. Das Licht nicht ergreifen, das ist schon irgendwie was Aktives, eine aktive Gegenwehr sozusagen. Und wir wissen ja, diese aktive Gegenwehr gegen Jesus führte ja so weit, dass er schließlich gekreuzigt wurde. Wobei auch dieses Vorgehen sein Licht nicht auslöschen konnte. Nun haben wir also die Reaktion der Welt auf das Kommen von Jesus. Die Welt erkannte ihn nicht, die Seinen nahmen ihn nicht auf, die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen. Und natürlich halten diese Aussagen auch uns den Spiegel vor. Wie stehen wir zu Jesus? Erkennen wir Jesus als den Messias an? Nehmen wir ihn, seine Botschaft auf? Hören wir auf das, was er zu sagen hat? Und setzen wir das dann auch um, was wir von ihm hören? Ergreifen wir sein Licht? Das wiederum sind Fragen, die jeder nur für sich selbst beantworten kann. Nachdem wir das nun hier also sehen, die Reaktion der Welt, ja, da haben wir für die letzte Frage eigentlich gar nicht mehr viel Hoffnung. Die letzte Frage soll ja sein, was hat sich durch das Kommen von Jesus in dieser Welt verändert? Aber was soll Jesus denn in einer Welt verändern, die ihn so rundherum ablehnt? Ich muss mal einen Schluck trinken. Nun, zunächst einmal kommt dann doch eine gewisse Einschränkung. Nachdem bisher das alles ganz pauschal, diese Ablehnung formuliert war, kommt dann in Vers 12 die Einschränkung, wie viele ihn aber aufnahmen. Also gibt es offensichtlich doch Menschen, die Jesus aufgenommen haben, die ihn nicht so rundherum abgelehnt haben. Und was ist nun mit denen, die ihn aufgenommen haben? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dieser Vers ist vielleicht die kürzeste Zusammenfassung des Neuen Testaments. Ja, falls man irgendwann mal, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, aber falls man irgendwann mal vor der Aufgabe stehen sollte, das gesamte Neue Testament in einen Satz zusammenzufassen, dann ist dieser Satz ein ganz heißer Kandidat dafür. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist das, was sich durch Jesus ganz grundsätzlich in dieser Welt verändert hat. Und damit ist eine völlig neue Qualität hergestellt im Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Na, wenn man das mal von Anfang her betrachtet, im Paradies, da gab es einen persönlichen Umgang von Angesicht zu Angesicht. Adam und Eva auf der einen Seite als Menschen und Gott auf der anderen Seite sind sich begegnet von Angesicht zu Angesicht im Paradies. Durch den Sündenfall war damit Schluss. Es gab eine Barriere zwischen Gott und Mensch, unüberwindbar für Menschen. Für Adam und Eva ganz sichtbar sozusagen durch den Engel, der den Eingang zum Paradies bewachte und der jegliche Zurückkehr dort unmöglich machte. Dann gab es im alten Bund mit dem Volk Israel eine ganze Reihe an Regelungen für Opfer, die dort gemacht werden sollten, um irgendwie eine Wiedergutmachung für begangene Sünden dort zu erlangen, die aber diese grundlegende Trennung zwischen Gott und Mensch nicht aufheben konnten. Das ist erst durch Jesus geschehen. Jesus hat diese grundsätzliche Trennung zwischen Gott und Menschen aufgehoben und hat damit wieder eine neue Verbindung hergestellt. Und ich weiß nicht, ob Adam und Eva damals im Paradies sich als Kinder Gottes gesehen hatten. Vielleicht ist es wirklich eine neue Qualität zwischen Gott und Mensch, die es so auch im Paradies nicht gab. Auch wenn wir heute keinen Umgang von Angesicht zu Angesicht mit unserem himmlischen Vater haben, wir dürfen uns darauf freuen, das wird kommen, so sind wir doch Kinder des heiligen und großen Gottes. Wie gesagt, das ist das, was Jesus verändert hat. Noch ein paar Aspekte zu diesem Stichpunkt, ein Kind Gottes zu sein. Ein erstes, ein Kind Gottes zu sein, das ist ein Geschenk. Ja? So steht es ja eben dort auf der Leinwand. Das heißt, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und später wird im nächsten Vers betont, dass Johannes nochmal, nicht aus dem Willen eines Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern von Gott ist das gewirkt. Ja, es ist ein Geschenk. Alles, was wir menschlich an Leistungen vorweisen könnten, herausragende Leistungen, ein vorbildlicher Lebenswandel, alles das sind keine Voraussetzungen. Und deswegen ist es das Hauptanliegen der Bibel und des Christentums eben gerade nicht, Menschen irgendwie zu einem besseren Wesen zu erziehen, sondern es geht darum, die Menschen dahin zu bringen, dass sie Gottes Kinder werden und sie in ihrem Leben als Gottes Kind zu begleiten. Dass ein Mensch, wenn er Gottes Kind geworden ist, dann danach fragt, wie kann ich jetzt so leben, dass es meinem Vater gefällt, das ist ganz natürlich. Und darauf gibt die Bibel eine ganze Menge Antworten. Aber es ist erst der zweite Schritt. Das erste Anliegen ist, dass Menschen Gottes Kinder werden. Wir hatten ja am Anfang festgestellt, dass die Menschen sich in den vergangenen 2000 Jahren trotz der Existenz der Christenheit sich nicht grundlegend in ihrem Wesen gebessert haben. Aber das ist doch keine Niederlage, kein Scheitern, sondern es ist gerade der Triumph Jesu, dass Menschen trotzdem seit 2000 Jahren Gottes Kinder werden können, trotz dass sie so sind, wie sie sind. Hätte Gott einen Rettungsplan aufgemacht, der auf menschliche Leistungen aufbaut, dann wäre das womöglich tatsächlich zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber wie schreibt es Johannes hier in diesen Versen, aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist dieser erste Aspekt. Ein zweiter Aspekt, ein Kind Gottes zu sein, das ist unabhängig von den äußeren Umständen. Wir haben festgestellt, Jesus erfüllt nicht die Erwartungen an den Messias. Also insbesondere, dass sein Wirken in keinster Weise irgendwie politisch ausgerichtet ist, dass er sich nicht gegen die Römer wendet, die versucht loszuwerden. War für viele unverständlich. Aber es zeigt uns, dass es eben unabhängig von den politischen Gegebenheiten ist, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Und dann angefangen von Jesus durch das Neue Testament hindurch, durch alle Zeiten bis zu uns hin, zeigt uns die Geschichte, dass wir Gottes Kinder sein können, unabhängig von allen äußeren Faktoren. Wir lesen in den Briefen des Neuen Testaments von den unterschiedlichen Nationalitäten, da ist die Rede von Juden und Heiden, von Römern, Griechen und so weiter, die alle zum Glauben kommen, was durchaus dieses multikulturelle Zusammensein in den Gemeinden hat durchaus auch für Spannungen gesorgt, aber alle gehören dazu, keiner ist ausgeschlossen. Auch durch alle Gesellschaftsschichten hindurch geht das. Wir lesen in den Briefen von Reichen und Armen, ja sogar von Sklaven und von ihren Herren, für mich immer ein bisschen befremdlich, ne? Wenn man heute davon liest, wie selbstverständlich Paulus in seinen Briefen dort die Sklaven und ihre Herren anspricht, wo ich dann denke, wie kann man als Christ das einfach so hinnehmen, ne? Also aus heutiger Sicht natürlich sind wir froh, dass es bei uns keine Sklaven mehr gibt. Aber es war damals einfach völlig natürlich, dass es Sklaven und ihre Herren gab. Und offensichtlich auch das, selbst dieser krasse Gegensatz, kein Hinderungsgrund, ein Kind Gottes zu werden. Durch die Geschichte hindurch wissen wir, wie in allen gesellschaftlichen und politischen Systemen Menschen Gottes Kindern geworden sind, als solche gelebt haben in Monarchien, Demokratien, Diktaturen und schließlich auch ganz persönlich, ganz individuell in allen Höhen und Tiefen des eigenen Lebens sind wir Gottes Kinder. Ein Aspekt in der Vorbereitung auf diese Predigt war auch, dass ich im letzten Dezember, ich glaube es war der 22. Dezember in Auerbach auf dem Friedhof stand, weil ein Bekannter ein paar Tage zuvor gestorben war und noch vor Weihnachten beerdigt wurde. Und es wirkte so schrecklich deplatziert. Es war Advent, kurz vor Weihnachten, überall Vorfreude auf Weihnachten. Und es wirkte irgendwie so deplatziert, dort auf dem Friedhof zu stehen, weil ein Mensch gestorben war. Und so ein bisschen kam die Frage dann auf, wie kann das sein? Wie passt das jetzt in diese Zeit? Und die Antwort, die mir dann in den Sinn kam, weil Jesus nicht in die Welt gekommen ist, um unser Leben, unsere Lebensumstände irgendwie zum Besseren zu wenden, sondern weil Jesus in allen Situationen unseres Lebens bei uns sein will und wir in allen Situationen unseres Lebens, auch in denen, die wir nicht verstehen, ein Kind Gottes sind. Das ist also der zweite Aspekt, ein Kind Gottes zu sein, ist unabhängig von den äußeren Umständen. Und ein dritter Aspekt, ein Kind Gottes zu sein, das bedeutet auch, dass wir den Vater kennen. Johannes schreibt es hier in seinem Vers, in diesen Versen am Ende, niemand hat Gott je gesehen. Dem können wir natürlich nur zustimmen. Was wir von Gott wissen, zu einem ganz wesentlichen Teil wissen wir durch das Leben von Jesus, durch sein Reden und sein Tun, wie es uns aufgeschrieben ist. Hätten wir nur das Alte Testament zur Verfügung, dann wäre unser Bild von Gott sehr viel lückenhafter, als es so mit dem Wissen um Jesu Leben ist. Auch so ist alles, was wir von Gott wissen, immer noch nur bruchstückhaft. Aber trotzdem hat uns Jesus unseren Vater vorgestellt. Denn, so haben wir es ja am Anfang festgestellt, Jesus und der Vater sind eins. In dem Reden und Handeln Jesu sehen wir auch das Wesen Gottes vor uns. Ein bisschen gestolpert bin ich an der Stelle über die Aussage in Vers 14. Da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da hatte ich ja schon mehrfach betont, dass das Auftreten Jesu, sein Erscheinungsbild ja nun gerade nicht Herrlichkeit war, dass er als relativ schlichter Mensch daherkam in seinem Erscheinungsbild. Es ist vielleicht auch hier die Herrlichkeit nicht materiell zu verstehen, sondern wie heißt es? Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Zwei große Begriffe. Jeder würde genug Stoff für eine eigene Predigt bieten. Ich will es hier nur ganz kurz machen. Die Gnade, die finden wir in Jesu Handeln. Das, was Jesus tut, ist immer wieder geprägt von der Gnade. Bis dahin, dass er ans Kreuz gegangen ist, aus Gnade zu allen Menschen. Und die Wahrheit, die finden wir in seinem Reden, seine Worte. Jesu Worte sind Wahrheit. Und so finden wir Gottes Herrlichkeit nicht in Jesu äußerem Erscheinungsbild, sondern in seinem Reden und in seinem Handeln. Und damit haben wir die Anfangsfrage beantwortet. Was hat sich durch das Kommen von Jesus in dieser Welt verändert? Äußerlich hat sich nichts verändert. Die Lebensumstände haben sich durch die Zeit hindurch natürlich verändert, aber Jesus ist nicht gekommen, die Lebensumstände zu ändern. Aber unabhängig von allen äußeren Gegebenheiten dürfen wir Gottes Kinder sein. Zum Abschluss noch ein anderer Vers von Johannes aus dem Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 1, da steht das nochmal so schön aufgeschrieben. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Amen. Ich möchte gerne beten. Und ich danke dir, lieber Vater, dass wir deine Kinder sein können, dass du als der große, der allmächtige Gott, der Herr über diese Welt und das gesamte Universum, jeden Einzelnen von uns kennst und ganz individuell liebst. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Weg dafür freigemacht hast. Es hat dich viel gekostet, es hat dich dein Leben gekostet, den Weg wieder frei zu machen, die Barriere zu überwinden zwischen Gott und Menschen. Wenn wir darüber nachdenken, erfüllt uns das mit großer Dankbarkeit und mit tiefer Ehrfurcht. Wir müssen aber auch zugeben, dass es in unserem Alltag oftmals gar keine Rolle spielt, dass wir es vergessen in unserem Alltag, wenn andere Dinge wichtiger sind und dass es uns oftmals gar nicht bewusst ist. Ich bitte dich, vergib uns, wo wir deine Gnade gering geachtet haben, und richte unseren Blick immer wieder darauf aus, dass wir in allen Situationen unseres Lebens deine Kinder sind. Und wenn wir in unser Umfeld schauen, dann sehen wir, wie viele Menschen noch nicht deine Kinder sind, wo du doch gesagt hast in deinem Wort, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Deshalb bitten wir dich, dass du das bewirkst, dass Menschen den Weg dahin finden, deine Kinder zu werden, und dass du auch uns dazu gebrauchst, da, wo du uns haben willst, ein Zeugnis für dich zu sein in dieser Welt. Du sagst es uns in deinem Wort, dass nichts und niemand in dieser Welt oder darüber hinaus uns trennen kann von deiner Liebe. Darauf vertrauen wir und dafür danken wir dir. Amen.